Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Friends Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro -logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht's bei uns um das Thema erfolgreiche Karrieren im Supply Chain Management und Logistik. Das ist ein Thema, was alle von euch interessieren sollte, sei es Berufseinsteiger oder Aufsteiger oder Quereinsteiger. Und das Panel, was ich heute zusammengefügt habe aus meinen Stammfriends, sollte auch idealerweise geeignet sein, um diese Themen heute zu diskutieren, denn wir haben wie immer eine sehr unterschiedliche Sichtweise. Erik Wirsig beispielsweise hat seine gesamte Karriere bei DB Schenker verbracht, gefühlt oder auch tatsächlich, jedenfalls seine gesamte Karriere in der Logistik, kümmert sich dort um Innovationsthemen und ist für alles das zuständig, was die Logistik eigentlich sexy machen sollte. Christoph Tripp in seiner Funktion als Professor an der Hochschule hat häufig mit dem Nachwuchs zu tun und versucht dort die Themen Distributions- und Handelslogistik zu vermitteln. Er hat also sehr, sehr gute Touchpoints mit dem Nachwuchs. Und Knut Alleke als Managementberater bei McKinsey, dort zuständig für Supply Chain Management Themen, hat sogar ein Buch zu dem Thema veröffentlicht, auf das wir wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal in der heutigen Folge eingehen werden. Lass uns damit gleich starten, Knut. Du hast dich zusammengesetzt mit irgendwie 26 erfolgreichen Charakteren aus dem Supply Chain Logistikbereich, internationale Karrieren, und hast so ein bisschen mal abgeklopft deren Werdegang und deren Tipps. Das ist in der Form auch eigentlich ein sehr, sehr guter Karriereratgeber, wenn man es so bezeichnen möchte. Und eins der Dinge, die da auffallen, ist, dass es da nicht wirklich so eine lineare Karriere zu geben scheint. Es ist so ein bunter Haufen von Karrieren und Karrierewegen und viele Wege führen nach Rom, hat man das Gefühl. Ist das eine gute Zusammenfassung dieser 26 unterschiedlichen Karrieren, die ihr da porträtiert habt?
Ja, zunächst mal will ich vorausschicken, dass warum haben wir das denn eigentlich gemacht, diese Interviews? Hm. Wir haben uns gefragt, Mensch, Supply Chain und Logistik ist ein super wichtiges Thema. Und die letzten 4 Jahre haben auch das Thema so ins Board gespült. Ne, Vorstände reden jetzt darüber. Die ganzen Zeitungen sind voll damit. Wir sehen aber eigentlich gar nicht so richtig viele Vorstände mit dem Supply Chain und Logistik-Hintergrund. Mhm. Haben mal geguckt und die Fortune 200, da waren 12% der CEOs mit einem Supply Chain-Hintergrund. Also Tim Cook von Apple ist, glaube ich, der bekannteste, der auch immer wieder zitiert wird, aber es gibt natürlich noch ein paar mehr. So, und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal ein paar Interviews führen, um zu verstehen, wie kommt man denn da eigentlich hin? Wie kommt man denn ins Board? Und wie du sagst, diese 26 Interviews, ganz unterschiedliche Industrien aus ganz unterschiedlichen Regionen, USA, Europa, Asien, die haben alle eine ganz unterschiedliche Karriere hinter sich. Viele haben gar nicht in Supply Chain Logistik angefangen und sind dann so nach und nach dahin gekommen. Viele waren zwischendrin auch mal woanders unterwegs. Eine, die wir interviewt haben, Chief Supply Chain Officerin, hat angefangen, hat ein Restaurant gegründet, was auch sehr, sehr spannend war, und ist dann nach und nach dann über HR zu Supply Chain gekommen. Aber vielleicht, um mal sozusagen auch zu sagen, was wir denn aber auch gleich fanden, sehr viele sind sehr neugierig, oder eigentlich waren alle sehr neugierig. Das heißt also offen für neue Themen, wissbegierig, haben immer wieder gelernt, haben sich weitergebildet, haben Innovationen gesucht und versucht, Innovationen zu implementieren. Wir hatten ein Interview, wo Chief Supply Chain Officerin gesagt hat, sie hat jetzt im Sommer einen Python-Kurs gemacht, dann habe ich auch gefragt, in deiner Rolle musst du denn wirklich noch programmieren? Ja, sie will nicht programmieren, sie will nur verstehen, wie ihre jungen Mitarbeiter denn so ticken, was die so können, wie die so denken. Und das bringt sie dann natürlich unheimlich weiter. Das heißt also, um es zusammenzufassen, ganz unterschiedliche Karrieren. Die Interviewpartner waren sehr, sehr neugierig, sehr kollaborativ, haben den End-to-End-Gedanken nach vorne gebracht und damit sozusagen ihre Supply Chains auch verbessert.
Erik? Vielleicht Knut mal direkt eine ketzerische Frage. Wenn du jetzt so viele Supply Chain Executive People sozusagen interviewt hast, dir angehört hast auch, und wir gleichzeitig feststellen, dass so wenig Supply Chain Menschen eigentlich in Vorstandsetagen auftauchen, ist da praktisch eine Korrelation? Das heißt, sind vielleicht Supply Chain Menschen eher die Netzwerker, genau die Neugierigen, genau die eigentlich das Miteinander suchen und jetzt mal klischeehaft gesprochen, suchen nicht das Kühle einer Vorstandsetage, wo sie dann wieder für sich alleine sind?
Guter Punkt.
Sehr, sehr guter Punkt. Was wir festgestellt haben, um direkt darauf zu antworten, die Leute, die wir da interviewt haben, die waren überhaupt nicht kühl. Eben. Und das waren CEOs, COOs, Chief Supply Chain Officer, die haben sozusagen alle Vorstandspositionen gehabt. Die waren nicht kühl, die haben es auch geschafft. Was aber, glaube ich, in Supply Chain häufig fehlt, ist, wir haben das genannt, der Narrativ, dass man also wirklich sozusagen die Geschichte von Supply Chain erzählen kann. Um euch da mal ein Beispiel zu geben, ich bin jetzt ein bisschen sehr black and white. Wenn ein Sales-Kollege von 10 Aufträgen einen nach Hause bringt, dann wird er gefeiert ohne Ende, ne, und stellt es super dar. Wenn wir Supply Chain Logistik-Kollegen von den 10 Aufträgen 9 ausliefern und einen nicht, dann reden wir nur über den wir nicht ausgeliefert haben. Ja, und diese Eigenschaft macht es nicht unbedingt leicht, im Vorstand dann auch erfolgreich zu sein.
Okay. Auf viele dieser Punkte werden wir sicherlich nochmal zurückkommen, aber lass nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, gerade diese Tatsache, dass es so viele Quereinsteiger gibt, die nicht originär mit dieser Passion für den Fachbereich ins Berufsleben gestartet sind. Also es gibt wenige Beispiele von denen, die du interviewt hast als Beispiel, die, so wie Erik beispielsweise, schon ganz, ganz früh wussten, das ist hier meine Leidenschaft, ich bin Vollblut-Logistiker, ich bin Vollblut-Supply-Chainer und ich will jetzt diese Leidenschaft ausleben und darauf baue ich meine Karriere auf. Und wir geben jungen Leuten ja häufig den Ratschlag, follow your passion. Also finde erst so in der Frühphase raus, was eigentlich deine Leidenschaft ist und lehn dich da richtig rein und mach nur das, wofür du wirklich eine Leidenschaft hast. Aber wenn es wirklich so ist, dass es eine Weile dauert, bis man eine Leidenschaft entwickelt hat, ist es nicht vielleicht besser, irgendwo anzufangen? Und Leidenschaft entsteht häufig auch dadurch, dass man Erfolge hat. Egal, was man anfängt, wenn man erstmal eine Expertise aufgebaut hat, wenn man erstmal was geschafft hat, wenn man schwierige Probleme gelöst hat, dann entwickelt man für das, was man da gemacht hat, eine Leidenschaft und dann baut eins auf dem anderen auf. Vielleicht, Erik, die Frage an dich. Kommst du heute häufig noch in Kontakt mit Leuten, die ähnlich wie du schon mit einer Leidenschaft ins Feld reinkam? Oder ist es wie bei vielen Leuten, die ich auch beispielsweise spreche, kann beispielsweise Knut, das, was du gerade beschreibst, deckt sich komplett mit den Erfahrungen, die ich mache, hunderte von Gesprächen, die ich in den letzten Jahren geführt habe, wo ganz, ganz viele Leute dabei waren, die sagten, oh, ich bin da einfach so reingestolpert. Aber dann habe ich dafür die Leidenschaft entwickelt. Erik, follow your passion oder die Passion entsteht dann, wenn du tatsächlich den Fachbereich erstmal kennengelernt hast, auch wenn du ursprünglich gar nicht diese Passion mitgebracht hast?
Also wie du gerade gesagt hast, ich bin wirklich da jetzt schon lange mit verhaftet. Also bei mir war es so 1935, hat mein Opa mal ein Fuhrunternehmen gegründet. Mein Vater hat 1990 übernommen und ich bin praktisch mit LKW-Schrauben, Umladen, Disponieren irgendwie groß geworden. Deswegen glaube ich, ich war schon immer vorgeprägt. Aber das war auch, ich habe auch trotzdem nach dem Abi praktisch auch für mich erstmal gesagt, vielleicht wird es auch ganz was anderes. Trotzdem war ich natürlich schon vorgepolt in diese Richtung. Aber dieses, was ich auch die letzten Jahre viel gesehen habe, Menschen musst du auch Logistik erstmal erklären. Den musst du Supply Chain Management, was ist denn dieses gesamte Thema? Die haben wenig Berührung dazu. Wir hatten früher mal noch Manfred Krug mit der Fernfahrerromantik. Das kennen, glaube ich, auch nicht mehr so viele. Und dann wurde es auch irgendwann, auch medial wurde es weniger. Es wurde in Summe ruhiger. Alle haben, die beste Logistik war mal die, die keiner hört und keiner sieht, die irgendwo im Hintergrund funktioniert. Und mittlerweile ist es aber sehr nach oben gespült. Aber wie du gerade gesagt hast, also für mich ist auch ein großes Thema. Ich gehe in Unis, ich gehe in Hochschulen, du gehst irgendwo hin und erzählst erstmal, dass Logistik weitaus mehr ist als nur Transport von A nach B. Und dann hast du auch so ein paar Leute, die eigentlich BWL, VWL als Fachrichtung erstmal hatten, die dann gesagt haben, Mensch, seit ich das gehört habe, habe ich jetzt vielleicht auch eine andere Richtung, Richtung Logistik eingeschlagen. Und viele Quereinsteiger, die einmal in der Logistik waren, die dann merken, was da alles drinsteckt, wie divers, wie international, mit wie vielen Technologien man plötzlich da auch zusammen sein kann und auch sein muss, die kommen dann, verlassen sehr selten wieder Logistik. Also du hast viele quer, die einmal reinschnuppern und dann auch dabei bleiben. Ich habe wenig Logistiker gesehen, also auch die quer reinkamen, die schnell wieder raus waren. Die meisten sind dann echt lange geblieben, weil sie doch das, was sie so als Passion dann hatten und auch das, was sie gesucht haben und auch diese abwechslungsreiche Thematiken dann dabei geblieben sind. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein großer Punkt. Du musst das auch immer wieder erklären, was Logistik ist und was es da für Möglichkeiten auch so gibt.
Christoph, was sind deine Erfahrungen mit dem Nachwuchs, mit jungen Leuten? Kommen die mit Passion in deinen Studiengang und sind so ähnlich wie Erik, so Outlier, die von Anfang an schon wissen, wohin der Weg führen soll?
Also ich muss vielleicht vorab nochmal sagen, ich glaube, dass die, also ich bin bei euch, wenn ihr sagt, warum gibt es so wenige auf der Top-Führungsebene? Ich glaube, das liegt, vielleicht damit mal anzufangen, das liegt wirklich an dem spezifischen Charakter der Leute, die in der Logistik tätig sind. Ja, wir sind eher detailverliebt und sind weniger die Rampensäue, sage ich mal. Ja, das braucht man vielleicht manchmal eben dann auch auf der obersten Ebene. Das ist zumindest eine Erklärung. Für die Quereinsteiger, um das auch nochmal aufzunehmen, glaube ich, das hat sich mittlerweile schon geändert. Denn wenn man jetzt einfach mal so 20 Jahre zurückblickt, dann gab es eben auch im akademischen Bereich noch nicht so viele logistikspezifische Ausbildungen wie heute. Deswegen war eben auch damals die Möglichkeit gar nicht vorhanden, sich so spezifisch, sage ich mal, so wie in Controlling, Marketing, HR zu spezialisieren. Das hat sich jetzt wirklich in den letzten 20 Jahren extrem stark verändert. Ja, wenn man nur mal so grobe Abschätzungen macht bezüglich der Zahlen, ne, wir haben ungefähr 3 Millionen Studierende, wenn man mal 10% davon machen BWL, dann sind es 300.000. Vielleicht 10% von denen machen irgendwas mit Logistik. Dann sind es am Ende 30.000 Studierende, die wir irgendwo in den Bereichen haben. Ne? Das ist schon eine große Steigerung und auch ein riesen Nachwuchspotenzial, was da kommt. Die Begeisterung, die versuchen wir, Kolleginnen und Kollegen an anderen Hochschulen natürlich häufig sehr frühzeitig schon im Grundstudium dann auch zu wecken. Das ist ja so, wenn man so eine Student Journey sich mal anschaut, dann wird man so im zweiten, dritten Semester eigentlich zum ersten Mal mit so Grundlagenveranstaltungen zu Logistik, Produktion und Einkauf quasi konfrontiert. Ne? Und das ist so ein bisschen so die Werbeschau, die man dann immer macht, so der Beauty Contest, wo man dann zum ersten Mal erklärt, wie wichtig das Feld eigentlich ist. Und dann ist es in den meisten Studiengängen ja so, dass man dann eben Spezialisierung oder Schwerpunkte wählt. Interessant ist, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren, ich glaube, das trifft an anderen Hochschulen genauso zu, dass das Schwerpunkte sind, die mit am stärksten gewählt werden. Ja, also da sind wir wirklich, stehen wir mit so mal den typischen Themen, die ich gerade schon genannt habe, Marketing, Controlling, HR, denen stehen wir in nichts nach, glaube ich, was die Mengen eben anbetrifft. Und da versucht man natürlich, die Passion zu wecken. Ja, ich meine, der BWLer als Homo economicus, ich sag mal, Euphorien auszulösen, ist nicht so ganz einfach. Ne? Da muss man sich vieles einfallen lassen. Aber das gelingt, glaube ich, in der Breite ganz gut. Ja? Also von daher, da ist schon Riesenpotenzial eben auch an Leuten da. Die Frage ist dann immer, und da bin ich so ein bisschen kritisch, wie weit wird das von Unternehmen tatsächlich dann eben auch genutzt? Da habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, trotz des War for Talents, den man immer so schön beschreibt. Das ist manchmal viel, viel schwieriger, als man denkt.
Ja, da hätte ich gerne nochmal eure Einsicht, denn ich würde mir wünschen, dass viel mehr Unternehmen tatsächlich diese Rolle auch wahrnehmen, innerhalb der Universitäten da frühzeitig schon die Werbetrommel zu rühren. Das, was du gerade sagtest, Erik, dass die Rolle und die Attraktivität der Funktion Supply Chain Management Logistik von vielen gar nicht verstanden wird. Das ist genau. Also für mich low-hanging fruit, wenn man tatsächlich als Unternehmen schon früh da reingeht und Leute anwirbt für Praktika und so weiter und so fort. Das kann noch ausgebaut werden. Da ist noch Raum nach oben, so wie ich Christoph verstanden habe. Erik, du machst da aber auch relativ viel. Ich habe dich schon häufig beispielsweise in irgendwelchen Hörsälen gesehen. Du nimmst das also schon gerne an. Du bist da sehr, sehr aktiv und machst das mit einer gewissen Leidenschaft auch, oder?
Ja, absolut. Also es ist auch nicht nur eine Sache von mir aus, dass ich praktisch jetzt da unser Unternehmen vertrete, sondern das ist ja praktisch Querbild. Wie sieht die Logistik von morgen aus? Was kommt da auf uns zu? Was für Menschen brauchen wir morgen? Und ich glaube, da ist die Uni sehr dankbar. Da sind die Firmen aber auch dankbar, und da sind auch die Studenten sehr dankbar. Geht bis hin dann, wenn du entsprechende Abschlussarbeitsthemen dann suchst, das zu verzahnen mit Unis ist immer ein Riesenthema. Und auch macht wirklich Spaß. Ich kenne viele bei uns in der Firma, auch in anderen Logistikunternehmen, die wirklich viel mit Hochschulen dann zusammen kooperieren und gemeinsam sich entsprechend da auch entsprechend über Vorlesungen oder über Abschlussarbeiten einbringen. Ich hätte aber eine Frage an Christoph auch noch dazu, weil gerade wenn du sagst, wir haben jetzt, das Angebot ist in den letzten Jahren so gewachsen, was super ist und das kann ich nur bestätigen, es ist wirklich mehr geworden, es ist sehr spezifischer geworden, es ist auch sehr internationaler und diverser, finde ich, auch geworden. Wie viele von den Logistikern, die ihr wirklich ausbildet, wenn du das überhaupt weißt, landen wirklich in Logistikfirmen? dann am Ende? Weil die meisten, ich würde jetzt behaupten, gehen dann trotzdem ins produzierende Gewerbe, gehen zu Automobilkonzernen, gehen irgendwohin, nur nicht in die Logistik, obwohl sie Logistik mal studiert haben.
Ja, das ist richtig. Ich meine, du musst sehen, das Anwendungsfeld der Leute ist natürlich unglaublich. Wir können anfangen von den Beratern bis hin zu allen möglichen Positionen in der Planung und im strategischen Einkauf, im Sachbearbeitung, im Einkauf, bis hin natürlich auch zu Tätigkeiten bei Logistikdienstleistern. Ja, der überwiegende Teil, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, der landet am Ende in der Industrie und in den letzten Jahren zunehmend eben auch im Handel. Einfach weil das ein Feld ist rund um E-Com, was natürlich irgendwie auch sexy ist, ja, und in den letzten Jahren auch stark gewachsen ist. Also das haben wir schon festgestellt. Bei Logistikdienstleistern muss man ehrlicherweise sagen, ist natürlich im Moment immer noch, mit Ausnahme einiger großer, ne, wozu vermutlich Unternehmen wie Kühn und Nagel und UPS und Schenker und DHL gehören, ist es natürlich häufig so, dass die zwei Dinge nicht erfüllen. Das eine ist natürlich die Erwartungshaltung an das Entgelt. Da haben wir immer noch große Differenzen zwischen Logistikdienstleistung und Industrie und Handel. Der Handel hat im Übrigen in den letzten Jahren erheblich aufgeholt und in meiner Wahrnehmung zahlen die sogar teilweise besser als die Industrie. Und das Zweite ist, viele der vielleicht eher mittelständisch orientierten Logistikdienstleister können eben auch keine Entwicklungsperspektiven im Unternehmen anbieten. Das ist einfach von vornherein schon sehr schwierig und ist häufig limitiert. Das ist auch ein Punkt, ne, den ich immer wieder höre. Und letztendlich bin ich aber völlig bei dir. Man muss natürlich viel, viel mehr an Hochschulmarketing und Präsenz dort zeigen. Das wird nicht von allen so wahrgenommen. Also wenn ich das vielleicht noch sagen darf, ich mache es ja bei mir jedes Mal so in den Vorlesungen. In jedem Semester habe ich ein, zwei Gastdozenten pro Vorlesung mit drin. Ich habe immer wenigstens eine Exkursion, die wir mit einbauen, dass man sie einfach auch rausschickt, dass sie sehen, was in so einem Stückgutumschlag oder im Hafen in Nürnberg eben passiert. Dass man einfach Logistik, und das sage ich ja immer, muss man sehen und fühlen. Ja, die kann ich nicht nur auf PowerPoint-Slides irgendwie mir anschauen, sondern da muss ich einfach mal mitten im Prozess sein. Das muss man sicherlich noch viel stärker hervorheben. Ja.
Ich glaube, ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Da habe ich letztens auf LinkedIn was Interessantes gelesen über Pracademics. Also sozusagen ein Kunstwort von den Praktikern und den Academics. Und warum ist es interessant? Ich habe immer so das Gefühl, sowohl als Student vor vielen, vielen Jahren, als auch jetzt, wenn ich selbst Vorlesungen halte, dass es nett ist, wenn Praktiker in die Vorlesungen kommen, die Studenten da häufig aber nicht viel mitnehmen. Da kommt dann irgendwo der Boris in die Vorlesung und dann gibt es irgendwie Märchenstunde bei Onkel Boris. Und das ist eine halbe Stunde gut, wird Werbung gemacht und dann war es das aber auch. Aber wenn jetzt der Erik kommt, der hat ja so unglaublich viel Erfahrung, warum kann der Erik nicht einfach mal 4 Stunden Vorlesung machen? Jetzt ist aber der Erik wahrscheinlich nicht unbedingt jemand, der das Lust hat vorzubereiten. Da braucht man doch noch einen Assistenten, der dann hilft. Aber diese Kombination, die ist unglaublich gut und bringt den Studierenden auch wahnsinnig viel.
Gibt es da vielleicht ein paar gute Beispiele? Habt ihr schon im Universitätsalltag Unternehmen erlebt, die es wirklich gut machen, die auch wirklich nicht nur mit einer halben Stunde PowerPointer aufschlagen, mit so einer abgebackenen Mini-Case-Study, sondern wirklich tiefgehend, wo beispielsweise auch nicht nur die Studierenden da sitzen und zuhören, sondern dass tatsächlich auch Interaktivität stattfindet, wo man gemeinsam was erarbeitet? Da gibt es ja 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie man aus so einer Veranstaltung noch viel, viel mehr rausholen kann, als einfach nur eine PowerPoint-Präsentation. Gibt es gute Beispiele und dann vielleicht ein paar konkrete Ratschläge, wie man als Unternehmen, jemand, der zuhört, der Interesse hat, wie würde ich da vorgehen? Lass uns mal anfangen damit mit guten Beispielen und dann so ein paar Ratschläge, wie man besser in solche Veranstaltungen mit reinrutscht und das meiste da rausholen kann.
Ja, also ich kann vielleicht mal ein paar ganz gute Beispiele, nicht unbedingt Namen, aber gute Beispiele rausgreifen, wo man ja erfahrungsgemäß von den schlechten Beispielen eigentlich immer viel mehr lernt als von den guten Beispielen. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ich bin seit 2009 im Amt, wie viele Gastvorträge ich schon gehört habe in meinem Leben. Also die schlimmsten Gastvorträge, um es mal so zu formulieren, sind diejenigen, die 30 Slides über ihre Unternehmen vorstellen und über die Anzahl an Fahrzeugen und Lagerfläche und Mitarbeiter und Sonstiges und die Standorte weltweit auf irgendwelchen Karten und. Die sind nett, aber naja. Die besten Vorträge sind die, die tatsächlich das Ganze sehr kurz halten und dann ein konkretes Projekt oder einen konkreten Fall rausarbeiten und das, was man da gemacht hat, anhand dieses Falles oder dieses Projektes ganz konkret aufzeigt. Also nicht nur über Technologisierung und Digitalisierung reden, sondern ganz konkret zeigen, wie man das anhand eines konkreten Prozesses, einer konkreten Abwicklung im Unternehmen gemacht hat. mit einem von mir aus auch verklausulierten Business Case dazu, mit dem gesamten Prozess, wie so ein Projekt beispielsweise in einem Unternehmen funktioniert. Ja, das ist einfach toll. Oder wenn man mal neben diesen Präsentationen so eine Exkursion rausgreift, die sind natürlich noch viel, viel wertvoller, dass man dann einfach sagt, okay, wie wir jetzt in Nürnberg im Bayernhafen unlängst gemacht haben, wirklich mit einem Bus durch den gesamten Hafen gefahren sind und uns im Prinzip jedes einzelne Gebäude und jede Immobilie haben erklären lassen, direkt in das Container-Terminal gefahren sind, einen Meter neben dem Reach-Stacker standen und gesehen haben, wie eben ein kombinierter Verkehr umgeschlagen wird. Ja, bis hin zu einem Händler, der uns sogar an der Hochschule mit einem Bus abgeholt hat, 70 Kilometer entfernt in sein Regionallager gefahren hat und uns da 2 Stunden durchgeführt hat und nachher wieder zurückgebracht hat. Das sind natürlich einfach positive Beispiele, die bleiben hängen. Ja,
Christoph, wenn ich da kurz unterbrechen darf. Also ich glaube, wenn die Beispiele von dir, das sind jetzt wahrscheinlich, dass die Leute, die das gemacht haben, dann auch überzeugt haben. Das heißt, die Studierenden haben dann 2 Sachen mitgenommen. Sie haben einmal mitgenommen, das ist ein interessanter Inhalt, ich habe was gelernt, ich habe für mich was gelernt, kann ich vielleicht sogar noch in der Prüfung nutzen, ne? Dann hören sie nochmal doppelt so viel zu. Und diese Person, die da vorträgt, die ist gut und die kann was rüberbringen. Und für die will ich auch vielleicht mal arbeiten. Das geht mir so, wenn ich in meiner Vorlesung, es gibt immer wieder Bewerbungen bei uns von Leuten, die danach sagen, sie hätten sich nie im Leben bei McKinsey beworben, aber sie haben die Vorlesung bei mir gemacht und fanden das total interessant. Ja, und das überzeugt. Und wenn da irgendjemand hingeht, weil man jetzt nochmal einen Vortrag an der Uni halten muss, das schreckt eher ab.
Okay, lass uns das zusammendampfen, so ein bisschen auf ein paar Ratschläge, die man geben kann. Vielleicht erstmal, wenn jemand hier jetzt dabei ist, der zuhört und sagt, ich habe sowas noch nie gemacht, wie geht man an die Sache ran? Wie stellt man den Kontakt her? Mit wem spricht man? Wie leiert man sowas an? Habt ihr da Erfahrung gemacht? Christoph, wahrscheinlich auch wieder du der Ansprechpartner. Wie würde ich vorgehen, wenn ich Interesse habe und ich möchte die Arbeit, die in der Supply Chain in meinem Unternehmen stattfindet, wirklich interessant und sexy nach außen bringen?
Also ich würde sagen, im ersten Schritt geht es immer darum, direkt Kontaktaufnahme zu einem passenden Kollegen, einer passenden Kollegin. Das funktioniert am einfachsten wie immer über die klassischen Medien, entweder LinkedIn oder per E-Mail und Interesse bekunden. So läuft das bei mir sehr häufig. Dann haben wir meistens ein erstes Vorgespräch. Das ist dann der zweite Schritt, meistens ein Teams oder ein Zoom, wo wir dann das ganze Set sozusagen, den Scope mal abklären und uns dann auf einen Termin einigen. Ja, und dann geht es letztendlich für diejenigen, die das dann eben machen, darum, das Thema so zu skizzieren, dass man wirklich über ein Projekt, über einen Fall oder sonstiges eben sprechen muss. Wichtig ist halt, in solchen Fällen muss man das sehr häufig intern abklären. Was darf ich denn da eigentlich verwenden? Welche Folien darf ich verwenden? Das sind natürlich immer Punkte, da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber im Normalfall ist das relativ schlank und einfach. Ne? Das Schlimmste ist halt, und ich glaube, der Fehler wird bei solchen externen Vorträgen immer wieder gemacht, denk bitte nicht, dass du dort einen internen Vortrag hältst und auch keinen Vortrag hältst, der auf irgendeiner Konferenz genauso gehalten wird, weil diese Art von Vorträgen ist eine andere Art des Vortrags, ja, sondern du musst dich auf die Zielgruppe einstellen. Das ist aber eigentlich das Einmaleins des Präsentierens. Du musst dich sehr stark auf die Zielgruppe einstellen, möglichst wenig komplex, möglichst praxisbezogen. Das ist meines Erachtens das Rezept, das man braucht für einen guten externen Referenten.
Um das noch ein bisschen zu unterstreichen, ich glaube, jede Uni, die ein bisschen nach vorne guckt, und das sollten sie, glaube ich, alle tun, ist empfänglich für externe Referenten. Jede. Also musst du eigentlich dir irgendeinen Professor, Professorin von der Uni eigentlich irgendwo nur schnappen, die anschreiben und sagen, ich würde auch, welche Themen habt ihr? Ich könnte anbieten das. Ich bin aber auch bei Knut, was du vorhin sagtest, ja, man, ich glaube, 4 Stunden, 5 Stunden Vortrag halten ist das eine, das macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Das heißt, du musst ein bisschen kleines Gefable, Gespür, auch eine Möglichkeit dafür haben, was bringst du da ein, beziehungsweise auch der Aufwand der Vorbereitung muss einigermaßen überschaubar sein. Und deswegen ist es eigentlich umso praktikabler, umso pragmatischer, umso mehr im Tagesgeschäft, umso besser, weil genau dann holst du halt die Studenten, glaube ich, da auch immer ab. Und da nicht irgendwo PowerPoint-Schlachten präsentierst mit 5 Millionen tollen Slides und die sich eins übers nächste übertrumpft, sondern wirklich, was sind die Probleme, wie gehen wir damit um, wie holen wir die Menschen dann lokal ab, was brauchen wir morgen für Menschen, genau solche wie ihr. Und ich glaube, der Unterschied, was du auch gerade sagtest, zwischen einem externen Vortrag irgendwo mit einem Publikum zu einer Uni, in der Uni kannst du auch ganz viel Fragen stellen, ganz viel diskutieren, ganz viel Feedback einholen, ganz viel die Leute zum Animieren. Klar, wenn das natürlich noch prüfungsrelevant ist, dann hören sie nochmal anders zu. Ich nehme immer in der Uni nehme ich immer Themen mit, neue Geschäftsmodelle, an denen wir gerade dran sind, um einfach mal ein Feedback zu bekommen. Macht das überhaupt Sinn? Gibt es dafür überhaupt einen Markt morgen? Also auch so, das ist ja so eine kleine Mini-Beratung, die du auch durch so eine Uni bekommst. Und ich glaube, da haben wir alle dann Spaß dran, dass die jungen Menschen sich einbringen können, gewertschätzt werden, gleichzeitig den Blick ein bisschen öffnen können Und jeder Referent, der da irgendwo hingeht in der Uni, sollte da auch Spaß und Laune haben.
Und ganz wichtig, wenn ich das noch sagen darf, ganz wichtig ist, kleine Geschenke und Süßigkeiten mitbringen. Das zieht immer, das ist extrem wichtig. Ja?
Nur für also den Professor.
Zum Beispiel, Erik, Frage stellen, Frage richtig beantwortet, ne? Belohnung. Das ist einfach in unserem Hirn so verankert.
Sorry, vielleicht noch eine letzte Idee für alle Zuhörer, die jetzt denken, Mensch, da will ich was machen, ich habe echt keine Kontakte. Ich glaube, wir drei oder wir vier haben einen guten Überblick über die Universitätslandschaft und Christoph natürlich hat die meisten Kontakte. Schreibt uns an, gebt uns einen Hinweis und wir können bestimmt da auch irgendwas herstellen an Verbindungen.
Ja, letzte Frage zu dem Thema Präsentationen und Case Studies an Universitäten. Ist es eigentlich ratsam, dass nur in Anführungszeichen erfahrene Mitarbeiter dort aufschlagen, was präsentieren? Oder macht es manchmal auch Sinn, dass man tatsächlich jemanden mitnimmt, der ein Young Professional ist, der vielleicht 2 Jahre erst oder anderthalb Jahre aus der Uni ist und ein bisschen noch, wie sagt man, ein bisschen
den Stallgeruch noch gar nicht mitgenommen. Also ich glaube, so ein Couple, also so wirklich so vielleicht alt, jung oder jung dabei und lang dabei, als Kombination. Mega gut. Ja. Vielleicht gerade jemand, der gerade Trainee hinter sich hat oder gerade irgendwo in dem Unternehmen angefangen hat. Mega. Das, der spricht ja dann noch eher zu der Jugend. Warum hat er das eigentlich getan? Also er oder sie. Und warum hat er sich dafür entschieden, in die Logistik zu gehen? Also finde ich noch 1000-mal mehr wert, das zu unterstreichen, als wenn da jetzt irgend so ein Seniorer irgendwas kommt, der 500 Jahre Berufserfahrung hat. Das ist dann für manche auch sehr weit weg.
Ja, okay. Dann lassen wir einen Schritt weitergehen jetzt mit konkreten Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit Berufseinsteigern, bevor wir uns so ein bisschen lang hangeln an der Karriereleiter sozusagen. Welche Erfahrung habt ihr im Umgang mit neuen, jungen, Young Professionals, Berufseinsteigern gemacht? Erik, vielleicht fangen wir bei dir an. Welche Ratschläge kannst du geben für neue Berufseinsteiger, aber auch Manager, die zuständig sind für die Auswahl neuer Mitarbeiter beispielsweise?
Da gibt es diverse. Also die Frage auch, suchst du jetzt einen Auszubildenden, suchst du einen Trainee, suchst du jetzt eine Festanstellung, suchst du jetzt was für eine Management-Ebene? Es gibt natürlich dann ganz verschiedene Sachen. Aber gerade so, wenn ich jetzt so die letzten, bei mir 25 Jahre jetzt irgendwie mal so ein bisschen reflektiere, ich bin gerade erschrocken, dass es 25 Jahre sind. Aber da kommt natürlich viel und du siehst sehr verschiedenste Charaktere. Ich glaube, was sich ein bisschen verändert hat, ist so, die Prioritäten verschieben sich. Jetzt hat Christoph das vorhin so schön gesagt, das Thema Entgelt und das Thema Karriere ist wichtig. Ich glaube, auch das hat sich so mit Generation Z, mit Generation Alpha und wie sie alle jetzt kommen, da ist so Work-Life-Balance, Flexibilisierung, sind andere Attribute gesucht. Und ich glaube, einerseits, wenn wir die als Arbeitgeber nicht ermöglichen oder nicht darauf eingehen, haben wir ein Thema. Gleichzeitig muss aber auch der Bewerber natürlich bereit sein, sich auch in ein gewisses Muster auch mit zu fügen. Und das ist schon manchmal prallender, teilweise Welten aufeinander. Ich glaube, es fängt mit ganz normalen Umgangsformen an. Sei pünktlich zum Bewerbungsgespräch, reiche deine Sachen ordentlich ein, tritt ordentlich auf und lass Leute ausreden. Ich meine, so die ganz normalen Attribute sind schon manchmal schwierig geworden bei dem einen oder anderen. Aber genau diese auch, sei neugierig, informiere dich, wer sitzt da vor dir. Wenn du weißt, da ist ein Boris und ein Knut und die sind im Bewerbungsgespräch, dann google ich die vorher mal. Was machen die zwei denn eigentlich so einen ganzen Tag? Und stell dann gezielt daraufhin 2 Fragen, 3 Fragen, die ich da irgendwo online halt gelesen habe über die. Allein so, um ein bisschen ins Gespräch dann auch da reinzukommen. Ich glaube, das ist sonst ein normaler Menschenverstand, aber auch ein bisschen, auch ruhig mal sich artfremd bewerben. Auch wenn man glaubt, ich habe jetzt das, was hier als Jobprofil gesucht ist, ich erfülle da irgendwie nur 30-40% von. Das muss nicht ein Ausschlusskriterium sein. Mittlerweile sind Menschen, wenn sie dann auch eine spannendere Vita mitbringen, die auch noch ein bisschen andere Erfahrung hat oder die noch im Ausland irgendwo gewesen, spricht noch irgendwie 2 Sprachen irgendwie, oder auch hat ein eigenes Startup gehabt, vielleicht sogar gescheitert damit. Das sind doch auch Erfahrungen, die Unternehmen mittlerweile sehr stark suchen. Man sucht nicht mehr die klassische, ich habe da irgendwie Abi gemacht, habe Logistik studiert, bin dann irgendwo rein oder habe eine Ausbildung gemacht und gehe irgendwo rein, sondern nee, eher Menschen, die genau dieses breitere Bild haben. Und was ich merke, auch das Thema Entgelt wird immer wieder gestresst. Ja, das ist ein großes Thema. In der Logistik sind wir morgen nicht alle gleich Millionäre. Aber ich glaube, das gibt halt andere Attribute wie Entwicklung, und ich finde auch da, und da stimme ich dir nicht zu, Christoph, beim Thema Karriere, ich glaube, in der Logistik kann man mittlerweile sehr gut Karriere machen, gerade zwischen Konzernen, gerade zur Industrie. Wir sehen sehr viele Logistiker, also von Schenker, DHL, Kühne und so weiter, die dann irgendwo in die Industrie gehen, später auch wieder zurückkommen, auch in den Handel gehen und wieder zurückkommen. Da siehst du sehr, sehr viele Vermischungen, und Logistiker werden sehr gerne sehr genommen, auch in anderen Firmen, weil sie genauso breit oft aufgestellt sind.
Aber nur um Christoph in Schutz zu nehmen, ich glaube, seine Aussage war, dass du bei einem Mittelständler weniger Aufstiegschancen oder Entwicklungsmöglichkeiten hast als bei einem Konzern. Aber auch das würde ich ganz gerne in Frage stellen. Aber Christoph, das kannst du gerne nochmal verteidigen, deine Aussage.
Nee, das war schon so gemeint, wie du es gerade gesagt hast. Also in Teilen, wie gesagt, stimme ich Erik auch zu. Es ist natürlich nach wie vor so, ich spiegel ja das wieder, was mir von Studierendenseite und von Bewerbern sozusagen gespiegelt wird. Ne? Ich bin mit sehr vielen eben auch noch vernetzt und sehe eben ja auch, wo deren Weg so hingegangen ist. Und das ist ja, sag mal, für einen Prof immer das Schönste, ja, wenn man jemanden so von Anfang bis Ende durchbegleitet hat und dann sieht, dass er oder sie sich dann eben entsprechend entwickelt. Ich würde vielleicht nochmal eins in den Raum stellen. Also es gibt ja diesen schönen Begriff, also ein Kofferwort aus Juvenil und Paranoia, ne? Die Juvenoia. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gehört habt.
Noch so ein Wort.
Die Angst vor den Einstellungen, Haltungen und Reaktionen der jüngeren Menschen. Ja, so würde ich es mal sagen, ob es jetzt Generation Z oder Alpha ist, was auch immer. Und was ich schon feststelle, wenn ich mit den Studierenden spreche, die haben so ein, vielleicht für viele von außen draufschauender, so einen ganz komischen Cocktail-Mix aus Erwartungshaltungen, ja, den man nicht so richtig einschätzen kann. Also auf der einen Seite sind sie hochgradig individuell in jeglicher Hinsicht und machen ihr Ding. Sie erwarten irgendwie in den Tätigkeiten viel, viel mehr Sinn, als es vielleicht bei uns früher gewesen ist. Also Sinn und Erfüllung. Ja, sie schauen sehr genau auf ethische Themen in Unternehmen. Sie wollen für Unternehmen arbeiten, ich sag mal, in Anführungsstrichen, auf die sie auch stolz sein können, ja, dass die sich gut verhalten und nach außen hin gut repräsentieren. Sie wollen für sich ein unglaublich hohes Maß an Freiheit haben. Aber gleichzeitig, und das widerspricht sich eigentlich, sind viele von denen sehr, sehr sicherheitsorientiert. Ja, die sind natürlich in Zeiten sozialisiert worden, wo wir ständig über Terrorkatastrophen und politische Unwägbarkeiten diskutieren. Und deswegen haben die ein echt extrem ausgeprägtes Sicherheitsdenken, was dann auch den Arbeitgeber anbetrifft und was auch das Entgelt anbetrifft. Ja, trotzdem. Es ist ja nicht umsonst so, dass der beliebteste Arbeitgeber in vielen Befragungen von jungen Leuten ist der öffentliche Dienst. Man glaubt es gar nicht. Ja? Also das ist eigentlich erstaunlich, aber das spiegelt genau das letztendlich wider. Und was ich selber feststelle, da bin ich jetzt bei dir, Erik, also Rollen und Titel und Funktionen, die spielen immer weniger eine Rolle, also auch in Bezug auf die Vorgesetzten. Ja, die wollen auch keine echten Führungskräfte, die wollen eher Coaches haben, ja. Ja, die mit ihnen auf Augenhöhe diskutieren. Das, finde ich, sind schon teilweise echt konträre Dinge, die man jetzt so in unserer Generation oder in älteren Generationen, glaube ich, nur schwer nachvollziehen kann. Ne? Aber dem muss man sich natürlich stellen.
Ja, wie sieht es denn aus auf Seiten der jungen Generation, Generation Z beispielsweise, mit deren Appetit von Anfang an richtig große Aufgaben anzugehen? Also ist das attraktiv für die Leute, wenn sie schon sehr, sehr früh ein Projekt beispielsweise bekommen, das sehr, sehr anspruchsvoll ist, wo sie sehr, sehr viel entscheiden müssen und sehr viele Freiräume haben, dafür dann aber auch entsprechend hart arbeiten müssen, um ein wirklich großes Projekt selber zu stemmen. Ist da die Bereitschaft da oder sagen da die meisten auch, Work-Life-Balance ist mir wichtiger, also so ein großes Projekt erstmal nicht, ich mache erstmal 4-Tage-Woche und erstmal ein bisschen ruhige Kugel schieben? Das ist immer so dieser Vorwurf, der so ein bisschen fast ja schon zur Karikatur wird, dass die junge Generation ein bisschen arbeitsscheu ist und sich an die richtig großen, haarigen Ziele gar nicht mehr ranwagt, die auch mal eine Nacht durcharbeiten müssen beispielsweise.
Ich würde es ja nicht alle über einen Kamm scheren. Also ich glaube, du siehst schon Tendenzen, die sich verschoben haben. Ich glaube jetzt auch, gerade jetzt so seit 3-4 Jahren sehe ich sehr, sehr viele Menschen, die sich massivst einbringen wollen, die unglaublich breit sind, die aber auch das, was sie dann tun, honoriert haben möchten. Sei es in Weiterbildungsmöglichkeiten, in Karrieremöglichkeiten, in noch für ein anderes Projekt sich damit zu empfehlen, das siehst du schon. Das heißt, einfach nur die Nacht um die Ohren zu schlagen für ein Thema, wo du dann ablieferst und dann weiß niemand mehr, dass du es wirklich warst. Damit haben sie oft ein Problem. Also die möchten schon das auf ihre eigene Vita schreiben, aufs eigene Kerbholz irgendwie ritzen. Ich bin damit verbunden. Und das siehst du schon. Also wir hatten eher vor 10 Jahren eher das Problem, dass du, da war noch stärker dieses Thema Work-Life-Balance. Momentan sehe ich eher so einen Trend wieder. Leute wollen sich echt einbringen, sind sogar bereit, noch was zu extra zu tun, also vielleicht noch eine Weiterbildung on top zu machen, noch irgendwas zu lernen. Ich sehe eher diesen massivsten Lernhunger. Und das musst du als Unternehmen dann halt auch ermöglichen. Wenn du das nicht ermöglichst, dann kriegst du die Leute nicht. Die fragen gar nicht mehr, wie ist denn der nächste Schritt? Wann werde ich Teamlead? Wann werde ich was auch immer? Wie geht denn das nach oben bei euch weiter? Sondern wie viele Seminare kriege ich eigentlich pro Jahr? Was kann ich da eigentlich lernen? Kann ich ein Sabbatical machen, um mich noch irgendwo weiterzubilden? Eher so die Fragen kommen. Und dann ist auch, die scheuen gar nicht das Thema großes Projekt, aber sie scheuen großes Projekt, wenn sie es alleine machen müssen. Sie suchen alle, finde ich, Teams. Die suchen, mit wem arbeite ich denn dann zusammen? Wie viele Leute sind wir denn im Team? Wie treffen wir uns als Team? Was machen wir denn im Team gemeinsam? Das ist momentan sehr stark ausgeprägt und finde ich auch löblich und auch richtig, weil keiner Mensch auf dieser Erde ist irgendwie alleine unterwegs. Deswegen, wir müssen ja in Teams agieren. Und wenn du dann, musst du immer mehr beschreiben, nicht, was ist das Projekt und wer ist dein Vorgesetzter, sondern wer ist denn da noch links und rechts neben dir, die mit dir dann zusammenarbeiten müssen. Das ist massivst mehr geworden.
Knut, dir noch was anzufügen?
Ich würde sagen, die jungen Kollegen scheuen nicht vor großen Aufgaben. Also bin ich völlig bei Erik. Das ist interessant, da kann man viel dabei lernen, da kann man viel dabei bewirken, da kann man viel machen. Was wir sehr häufig sehen, ist, dass diese Diskussion über Work-Life-Balance, die ja sehr wichtig ist, gepaart mit dem Working from Home, dass das manchmal so ein bisschen konträr ist. Also was meine ich damit? Wenn ich jetzt, wie Erik sagt, hey, ich habe jetzt hier ein Team und ich will jetzt irgendwie eine große Aufgabe lösen und ich weiß, das wird jetzt irgendwie anstrengend die nächsten 4 Wochen. Dann will ich aber trotzdem montags um 5 meinen Yogakurs machen und donnerstags habe ich um 3 dann auch noch mal meinen Kochkurs und mittwochs muss ich mich mit meinen Kumpeln zum Skat treffen. Und solche Diskussionen hat man dann teilweise, wo man sagt, hey Leute, wie kriegt ihr das denn irgendwie übereinander? Das geht doch gar nicht, ne? Dann macht doch jetzt einfach mal 4 Wochen Volldampf, ne? Und dann ist auch gut und habt auch was geleistet. Und das ist, glaube ich, ehrlicherweise durch dieses Work from Home passiert. Also ich finde es super, weil es natürlich jedem von uns viel mehr Möglichkeiten gibt, dann auch eben zu Hause sein, von zu Hause zu arbeiten, macht jeder von uns viel. Aber man muss natürlich auch gucken, wenn man im Team arbeiten will, dann muss man auch zusammen sein. Was wir feststellen ist, coachen über Zoom oder Teams geht nicht. Ganz einfach. Man kann nicht kurz mal fragen, man kann nicht kurz mal helfen, man kann nicht kurz mal diskutieren. Und da ist ein Problem. Da ist in diesem Lockdown haben wir Leute verloren, die sozusagen dieses Coaching nicht bekommen haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da müssen wir wieder zurückkommen. Und es muss nicht 5 Tage vor Ort sein, 8 Stunden, sondern es kann 3 Tage vor Ort sein. Aber es geht eben nicht in einem halben Tag.
Interessant. Christoph?
Ich kann das auch jetzt sozusagen von meiner Seite meine Wahrnehmung dazu nochmal zum Besten geben. Also ich glaube, in der Spitze ja der Leute ist die Generation, glaube ich, nicht weniger leistungsbereit als Generationen vorher. Also das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Es ist nach wie vor bei uns so, dass man 10% Top-Leute hat, 20%, die abfallen und dann einen relativ dicken Bauch haben an Leuten, wo man noch nicht genau wissen, in welche Richtung die sich so am Ende bewegen, ne? Ob die zu Top-Leuten werden oder eben auch nicht. Also gerade wirklich bei den 10%, und ich vermute mal, Erik und Knut, ihr werdet wahrscheinlich eher mit diesen 10% zu tun haben in euren Unternehmen, die zumindest jetzt aus dem akademischen Bereich dann zu Schenker oder zu McKinsey eben auch kommen. Das sind dann ohnehin schon die sehr leistungsbereiten, ne? So würde ich es mal vermuten. Aber man darf eben einen Fehler nicht machen, dass man die Generationen halt permanent so über einen Kamm schert. Ich sehe natürlich erhebliche Unterschiede und das wollen natürlich auch die Studierenden so wahrgenommen werden, eben extrem individuell. Ne? Von daher, ich glaube, so ein pauschales Bashing, was man auch immer wieder so in der Presse sieht und auch in vielen Veröffentlichungen sieht, das nervt die jungen Leute ja. Nur noch. Ja, also das ist meine Wahrnehmung. Ne? Wenn ich mit diesen Begriffen Generation Z oder so ankomme, dann verdrehen die schon die Augen. Also das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ja, man sollte natürlich verstehen, wie sind sie groß geworden, unter welchen Rahmenbedingungen haben sie sich entwickelt, wie konsumieren sie, was ist ihnen wichtig. Ich glaube, das sind eher Dinge. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Und da bin ich manchmal echt gefrustet von dem ein oder anderen Unternehmen in der Zusammenarbeit, dann auch jungen Leuten, auch mit der Hochschule. Da habe ich mehrere Beispiele, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe, wo ich einfach nicht verstanden habe. Wir reden über den War for Talents. Auf der anderen Seite bewegt ihr euch eigentlich überhaupt gar nicht in deren Richtung. Das ist dann manchmal nicht nachvollziehbar. Ja. Vielleicht 2 konkrete Beispiele. Eins war die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, die auf mich zugekommen sind und Ideen haben wollten für Prozessveränderungen. Kann ich jetzt so im Detail nicht ausführen. Und uns einen Case sozusagen gegeben haben, uns auch eine kurze Führung gegeben haben mit einer Gruppe an Studierenden. Die haben sich dann hingesetzt, haben 2-3 Wochen lang drüber nachgedacht, was man denn alles verändern könnte, was nicht gut läuft und haben das dann präsentiert und dann kam das Unternehmen auch zu Gast mit einer Gruppe an Leuten und die Studis haben das richtig gut gemacht, ja, und dann hat man angekündigt, dass man das entsprechend belohnen möchte und das Ende vom Lied war halt dann eine Kiste voller USB-Sticks, wo ich dann jedem Studierenden einen USB-Stick verteilen konnte, ja, wo ich dann auch sage, das kann es einfach nicht sein, ja, was ist das für eine Wahrnehmung auf der anderen Seite, was ist das für eine Wertschätzung, ja. Ein zweites Beispiel, ich habe für einen Studierenden lange nach einem Praktikum gesucht, es geht um Praktikum, das heißt 600, 700, 800 Euro, die man für ein Praktikum bekommt. Und ich habe mehrere, in dem Fall auch Logistikdienstleister angefragt. Keiner hat die Möglichkeit eines Praktikums gesehen. Die kannten den Kandidaten noch nicht mal, ja, sondern die haben einfach pauschal gesagt, nein, das geht aus dem und dem und dem und dem Grund irgendwie gerade nicht, ja. Und ein Praktikum ist jetzt wirklich, sag mal, die günstigste Arbeitskraft, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und das widerspricht halt eigentlich dieser Logik War for Talent, indem ich auf der einen Seite sage, wie wichtig sind mir die Leute, und auf der anderen Seite handle ich aber völlig konträr. Die Erfahrungen mache ich in ähnlicher Art und Weise leider dann doch auch immer wieder.
Mir hat auch mal einer gesagt, War for Talent gibt es eigentlich gar nicht. Dein Unternehmen ist einfach nur zu unattraktiv für potenzielle Arbeitnehmer oder für junge Talente. Das heißt, es ist ja auch wirklich an uns, wie können wir praktisch das Ganze aufbrechen. Und wenn natürlich sowas passiert, was du gerade gesagt hast, dann wird es natürlich schwer fürs Unternehmen. Ich glaube aber auch, was diese ganze junge Generation oder auch die Generation, die Jobwechsel gerade macht, was wir halt alle anders tun. Wir lernen anders, wir informieren uns anders, wir haben mehr Zugriff auf andere Möglichkeiten. Und ein Thema, was ich mal so ein bisschen nach vorne schieben möchte, was viele schon seit ewigen Zeiten machen und manche trotzdem immer noch nicht machen, ist das Thema Mentoring. Also such dir einen Mentor. Such dir nicht nur deinen Vorgesetzten als Mentor oder im Unternehmen, sondern such dir auch außerhalb einen, der gerade ganz anders ist als die Menschen, mit denen du praktisch täglich umher bist, die dich auch eine Weile begleiten können, die dir ein paar Türen aufmachen, die dir Feedback geben. Und dieses Mentoring-Thema, gerade auch jetzt in der Logistik zum Beispiel, da gibt es für Frauen oder auch für andere Gruppen, gibt es sogar eigene Bespielungsmöglichkeiten, um wirklich da wirklich ranzugehen. Und da haben wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel an Potenzial auch. Und vielleicht ein schöner Satz noch, den mir mal mein ehemaliger Chef auch mal so schön sagte. Erik, das Leben ist zu kurz, um für einen schlechten Chef zu arbeiten. Warum das mein Chef mir immer sagte, weiß ich auch nicht so richtig, aber ist ja viel Wahrheit drin. Das heißt, wir haben ja einfach eine große Möglichkeit, einfach auch zu wechseln. Und auch genau, wenn du nicht an den Menschen, auch die dann da sind, geht ein Redner nicht nur von Menschen, die neu kommen wollen, sondern es geht ja auch darum, die Leute zu motivieren, die schon da sind. Die müssen wir natürlich genauso motivieren, mit Youngstern zusammenbringen, auch denen Möglichkeiten aufzeigen und genauso auch sagen, ich klammer nicht an dir. Wenn du gehen willst, dann geh, aber dann lass uns offiziell und ordentlich darüber reden und uns auf Augenmaß sozusagen dann da auch verabschieden, weil oft, ja, gerade in Logistik, kommen Menschen auch nach ein paar Jahren wieder zurück. Und dann hoffst du immer, dass du dich dann ordentlich da verabschiedet hast.
Da gibt es so einen plakativen Spruch dazu. A people hire A plus people, B people hire C people. Jo. Der sagt das eigentlich sehr schön. Das heißt, wenn jetzt die, für die wir jetzt hier auch diesen Podcast machen, wenn ihr euch bewerbt und umguckt, dann schaut bitte an, dass euch eure zukünftige Umgebung dann auch so fördern will, dass ihr dann auch dann was dazulernt und so, und dass ihr dann auch besser werdet. Mhm. Ne? Die schlechten Manager versuchen, die Leute immer nur klein zu halten.
Guter Punkt. Okay. Wir haben natürlich auch versprochen, dass wir diesen Podcast nicht nur für die jüngere Generation, für Berufseinsteiger machen, sondern auch für erfahrene Führungskräfte, die den Schritt nach oben wagen wollen. Und da haben wir vorhin schon mal so ein Thema angesprochen, was ich nochmal ein bisschen weiter vertiefen möchte mit euch. Und zwar die Art und Weise, wie man sichtbarer wird, wie man die Story der Erfolge, die man erzielt hat im Supply Chain Management, sowohl im eigenen Unternehmen besser verkauft, besser erzählen kann, als auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, auf Konferenzen, in Podcasts, in verschiedenen Medien, auf sozialen Medien beispielsweise. Da hätte ich gerne noch mal ein bisschen so eure Insights und Ratschläge, die ihr erfahrenen Supply Chain Managern und Logistik Managern auf den Weg geben könnt, Werbung in eigener Sache zu machen.
Da gibt es auch nicht den einen Weg. Und ich glaube, jeder muss auch persönlich zu dir passen. Ich glaube, Social Media ist natürlich ein Riesenthema, sei es auf LinkedIn, sei es auf Xing, sei es auf anderen Plattformen. Manche fangen mittlerweile an mit eigenem YouTube-Channel. Berichte über Dinge, die dich beschäftigen. Und ich glaube, das Einfachste ist, sich mit Menschen zu vernetzen. Gerade in der Logistik, wir sind nun mal Netzwerker. Und wenn du da nicht mit Netzwerk hast, wo du mit Leuten kommentierst, Feedback gibst, über auch Mentoring-Themen wieder dann mit Menschen dich verbindest, dann wird es halt schwer. Das heißt, wenn du nicht gesehen wirst, wie willst du dann auch für potenzielle nächste Schritte als auffallen, dass es dich entsprechend dann da auch gibt.
Aber wieso fällt Leuten das so schwer? Das klingt total plausibel, klingt total nachvollziehbar. Trotzdem machen zu wenig Leute. Und wo nicht das Problem? Wo ist die Hürde? Was sind die Ängste, die Leute haben? Oder sind sie einfach nur zu faul dazu? Was sind die Ursachen?
Ich glaube, es ist manchmal auch ein bisschen Bequemlichkeit. Man hat sich so eingerichtet. Das funktioniert ja alles irgendwie so. Ich komme da irgendwie weiter. Jedes Jahr gibt es irgendwie vielleicht ein Prozentchen irgendwie mehr noch Gehalt. Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen Angst. Man hört so viel schlechte Nachrichten auch aus Social Media. Dann gibt es dann viel Shitstorm vielleicht noch. Wenn ich da meine Meinung preisgebe, wen interessiert das überhaupt? Dann kommen da ganz viele Kommentare. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, habe ich überhaupt so viel Zeit dafür? Wenn ich jetzt da irgendwas sage, dann muss ich mich auch drum kümmern, muss da auch antworten. Dann kommen ganz viele Fragen, dann wollen mir Leute was verkaufen. Also auch so diese Zweischneidigkeit. Andererseits glaube ich aber auch, dass man muss es einfach mal versuchen. Einfach mal auch dann da machen. Man muss nicht auf jeden Kommentar irgendwo antworten und Feedback geben, sondern manche Sachen noch einfach mal vorbeischwimmen lassen und nicht jedes Häufchen greifen, was da so kommt, ist da, glaube ich, auch eine gewisse Gelassenheit. Und ich glaube auch, wenn du in so einem Großkonzern arbeitest, ist es nochmal anders, weil dann gibt es natürlich auch Firmenpolitik, dann gibt es Firmenvorgaben, was ist da so, aber um das vielleicht auch nochmal zu unterstreichen, was andere auch schon mal gesagt haben, Menschen folgen Menschen und nicht Menschen folgen Firmen. Und deswegen ist das, glaube ich, umso wichtiger, sich als Person auch zu platzieren und zu helfen. Und gerade wenn es nach intern geht, vielleicht letztes Beispiel von meiner Seite, was bei uns recht gut hilft, ist, bei uns ist zum Beispiel, wenn ich mit dem Vertrieb viel unterwegs bin. Das heißt, zum Kunden gehen, mitzunehmen, Leute zu unterstützen, mal einen Vortrag zu halten, Intros zu geben, aufzuzeigen, wo die Reise entsprechend bei uns hingeht. Das heißt, dann hast du auch internes Netzwerk und gerade auch, was wir vielleicht eben auch hatten, das Thema Praktikanten, Werkstudenten, das sind Menschen, die später ihren Weg finden werden. Und deswegen kann man davon auch gar nicht genug haben am Anfang. Und die sehen einen ja auch und haben einen erfahren und kennengelernt dann.
Knut, weitere Ratschläge? Ich kann mir vorstellen, dass die Interviews, die du beispielsweise geführt hast mit den Leuten, die in dem Buch porträtiert werden, das sind ja wahrscheinlich auch alles Leute, die es verstehen, sich nach außen hin zu verkaufen, sonst wären sie wahrscheinlich nicht in eurem Buch aufgetreten und sind wahrscheinlich auch auf dem Speaking Circuit unterwegs und sind eifrige Storyteller. Machen die denn alles richtig und gibt es weitere Ratschläge, die du Leuten auf den Weg geben kannst?
Verkaufen hat immer so eine gewisse negative Konnotation in Deutschland, ne? Das klingt dann so, ich will irgendwas einem Mann bringen, so wie ein Gebrauchtwagenhändler, was eigentlich gar nicht ist. Nehmen wir mal das Verkaufen als das Positive, ne? Dass man sozusagen das darstellt, was man eigentlich Tolles gemacht hat. Das erste Wichtige ist natürlich, dass man sich mal überlegt, was habe ich denn Tolles gemacht? Also ich bin jetzt irgendwie in einem Industrieunternehmen für die Supply Chain zuständig. Ich habe die Verfügbarkeit erhöht, ich habe die Logistikkosten reduziert und so weiter. Und dann muss ich mir überlegen, wem erzähle ich die Story denn eigentlich? Wenn ich das jetzt Vertriebskollegen erzähle, dann kann ich denen jetzt nicht da um die Ecke kommen und sagen, ich habe meine Auslastung meiner LKWs von 90% auf 95% erhöht. Das sagt denen überhaupt nichts. Wenn man denen aber sagt, du, ich kann jetzt deine Kunden schneller bedienen und zuverlässiger bedienen, damit kannst du ein ganz anderes Offering machen, dann verstehen die das. Das heißt also, man muss erst immer sich überlegen, an wen richte ich mich denn eigentlich? Und man muss dann versuchen, sozusagen die Kernaussage ganz, ganz einfach in einem Satz mal zusammenzufassen. Da sollten auch keine nerdy Abkürzungen drin sein. Ne? Ich habe jetzt irgendwie SAP IBP implementiert, um dann meinen OTIF zu verbessern. Das versteht keiner. Wenn ich aber sage, ich habe ein Programm gemacht, was den Bestand reduziert hat, damit haben wir so viel Kapital freigesetzt, dass wir jetzt dann mehr investieren können, das verstehen die Finanzer wieder. Oder dem CEO zu sagen, du, wir haben jetzt unsere Supply Chain so aufgestellt, dass wir für das Wachstum auch jetzt richtig vorbereitet sind. Wir können jetzt wachsen, wir können abliefern und wir sind bereit. Dann ist das was ganz anderes. Und das muss man dann immer wieder üben. Sehr wichtig oder sehr einfacher Test ist, erklärt's doch mal eurer Oma oder irgendjemandem, der von dem, vielleicht ist die Oma ja auch perfekte Expertin, ne? Dann ist natürlich nicht, aber erklärt es mal jemandem, der keine Ahnung von dem Thema hat. Man sagt ja immer, wenn man es Greisen und Kindergartenkindern erklärt, dann verstehen es auch die Vorstände. Da ist schon was Wahres dran. Also versucht es mal jemandem zu erklären, der wirklich keine Ahnung hat. Und wenn die es verstehen, und das war in dem Buch auch immer wieder so, eine, die wir interviewt haben, Chief Supply Chain Officerin aus USA, sagte, sie hat ihrer Mutter immer erklärt, was sie macht. Und irgendwann wusste sie, dass sie die richtige Sprache gefunden hat, weil ihre Mutter sie angerufen hat und gesagt hat, du, da ist jetzt irgendwie Streik in diesem Hafen. Bekommen denn deine Kunden noch die Waren? Da wusste sie, jetzt habe ich die richtige Sprache geschafft.
Christoph?
Ja, es gibt mehrere Überlegungen dazu. Also man muss sich ja mal überlegen, warum soll das jetzt ein Supply Chain Leiter beispielsweise, warum soll der denn jetzt eigentlich wirklich über seine Erfolge nach außen hin besonders kommunizieren? Also das ist sozusagen so die externe Variante, ja. Also da muss ich schon gut überlegen, was bringt's mir eigentlich? Wenn er vielleicht vorhat, irgendwann mal einen anderen Job oder eine andere Stelle in einem anderen Unternehmen zu bekommen, dann würde sich der Aufwand, und das ist ja unbestritten großer Aufwand, das zu machen, ne, dann würde der sich vielleicht lohnen. Und dann macht man das möglicherweise eher. Wenn ich das für die interne Positionierung für mich selbst eben auch benötige, dann ist es wahrscheinlich ein schwieriger Weg, der auch nicht so ganz erfolgversprechend ist. Da sind die Mechanismen wahrscheinlich andere. Ne? Also ich glaube einfach, der Aufwand ist extrem groß, den man natürlich leisten muss. Und der ist dann eben auch häufig in den Positionen und in den Stellenbeschreibungen auch nicht abgegolten. Ja. Und wie Erik gerade schon sagte, ne, die Unternehmenspolitik, die verbietet es einem dann möglicherweise eben auch über gewisse Dinge dann eben auch in der Öffentlichkeit beispielsweise zu sprechen. Und ich glaube auch, viele haben einfach keine Lust. Ja. Der Typus des Logistikers, der ist eben nicht unbedingt auf besondere Kommunikation nach außen hin gerichtet. Ne. Ich hab hier gerade meine neue Errungenschaften an Büchern habe ich mir gerade genommen, ja, von den beiden Hawks, Tristan und Matthias Hawks, 15 Gegentrends, ja. Okay. Finde ich super. Und da ist einer von diesen Trends, ja, und der ist wahrscheinlich Gold wert für die eher introvertierten Logistiker ist unter anderem Defluencing. Ja, fällt mir total gut. Also sich total abzukoppeln von allem, genauso wie die Rache des Analogen. Das gefällt mir auch gut. Also da sind noch mehrere gute Dinge drin. Ich kriege keine Provision für das Buch. Ich wollte es nur noch mal nennen. Also es gibt sicherlich auch bestimmte Gegentrends, die den einen oder anderen wahrscheinlich eher bestätigen in seiner Zurückhaltung. Ne? Für mich ist aber die entscheidende Frage, wir sind Betriebswirte am Ende, Kosten, Nutzen des Selbstmarketings, wenn man so will. Ja, was bringt es mir? Und es ist eben nicht bei allen so, dass man sagen kann, das hat jetzt einen unmittelbaren Effekt auf seine Arbeit und auf neue Positionen und auf Ähnliches.
Ja, ich würde es vor allem nicht so eng sehen. Ne? Also ich würde als Beispiel in meinem Team auch Motivation und Appetit fördern, tatsächlich die Story nach außen zu erzählen, auf Konferenzen beispielsweise, um die Fähigkeiten des Unternehmens darzustellen, um die Fähigkeiten der Supply Chain des Unternehmens darzustellen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Also wenn jemand eine tolle Case Study auf einer Konferenz beispielsweise vorstellt oder einen Podcast über die Supply Chain spricht, ist das nicht in erster Linie Selbstmarketing, ist auch nicht nur als solches zu verstehen, sondern müsste wesentlich breiter gedacht werden. Und wenn tatsächlich innerhalb der Unternehmen immer noch die Meinung herrscht, dass jemand, der über die Supply Chain auf einer Konferenz spricht, auf einer Bühne oder im Podcast oder im Interview sich nur selbst darstellen will, ist es viel zu kurz gedacht. Dazu gerne nochmal eure Gedanken.
Ja, also da bin ich natürlich völlig bei dir. Das ist ein guter Punkt. Das würde ich genauso sehen. Ich meine, wir tun ja alles dafür, auch in der Branche mittlerweile über die Verbände und Vereinigungen, eben über Logistikpreise und alles Mögliche, genau das eben auch zu ermöglichen. Ne? Das hat ja nicht nur eine Wirkung auf die eigenen Mitarbeiter, auf mögliche neue Mitarbeiter, aber auch auf, ich sag mal, das Statement der Logistik als solche insgesamt, als Branche. Ne? Das tut uns natürlich wahnsinnig gut, wenn man so Benchmark-Beispiele dann eben auch hat. Also das war jetzt auch gerade eben nicht so gedacht, dass ich sage, das muss nicht gemacht werden. Ich glaube nur häufig aus der Sicht einer einzelnen Person, ja, wenn er wirklich sehr stark individuell auf das schaut, was er denn damit erreichen kann, dann rechnet sich das häufig nicht. Dann muss man tatsächlich wirklich auch eine andere Perspektive einnehmen, die von neuen Mitarbeitern, die von potenziellen Kunden, die von anderen Adressaten, Stakeholdern, dann macht es natürlich total Sinn, ja. Und ich freue mich über jedes Beispiel, weil das landet dann am Ende in meinem Buch.
Ja. Oder in meinem Podcast.
Oder in deinem Podcast, ja.
Erik? Ich glaube, vielleicht auch noch ein Gedanke dazu. Ich glaube auch, dass, warum machen so wenig Logistiker vielleicht Social Media und sind da entsprechend präsent irgendwo auch? Ich glaube, die Logistiker an sich oder auch die Supply Chain Manager sind sehr kurzfristig in ihren Resultaten. Das heißt, wir wollen Ursache-Wirkung. Das heißt, wir geben, wir nehmen, wir können es in Zahlen messen. Und das ist mit dem ganzen Thema Marketing, Social Media schwierig. Ich meine, wenn du mal einen schlechten Kommentar irgendwo hast oder einen Post, dann kriegst du sehr schnell direktes Feedback. Das ist direkt Ursache-Wirkung. Aber alles Positive wie Kulturthemen, Mitarbeiterattraktivität, Kunden informieren sich, das ist natürlich schwer zu greifen. Und das ist ein sehr langfristiges Thema. Und deswegen muss man da natürlich auch dranbleiben. Und ich kann nicht einmal im Jahr irgendwie einen Post machen irgendwo und hoffen, jetzt wissen doch alle, dass es uns gibt und das ist das neue Produkt und den neuen Service, der ist jetzt da. Und da werden sie doch jetzt 1000 Leute drauf bewerben und das alles dann haben wollen. Das ist halt leider nicht so. Und deswegen, wir sind eine sehr langfristige Wirkung, bis das dann wirklich dann kommt. Aber steht der Tropfen, hüllt den Stein, ist da, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Und ich kann nur jeden appellieren, einfach mal machen. Und da geht es nicht um Rampensau oder da geht es nicht um, ich muss mich selbst in Szene setzen, sondern da geht es um Wissensvermittlung. Und im Zweifel ist das, wenn man sich darauf konzentriert, wie kann ich Wissen vermitteln, auch was Knut sagte, über Erfolge, über Erfahrungen zu sprechen und nicht hier, ich bin der geilste Hecht im Karpfenteich. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um, ich möchte Menschen denen zeigen, was Logistik alles ist und was es für Erfahrungen gibt und auch welche Fehlschläge ich vielleicht gemacht habe. Und wenn man sich auf sowas, glaube ich, konzentriert, wird es gut.
Genau. Und ganz wichtig, Zahlen bleiben nicht hängen. Eine Story bleibt hängen.
Absolut.
Und wenn die Story auch noch persönlich ist, bleibt sie noch umso mehr hängen.
Sehr guter Punkt. Ich glaube auch, man sieht viele Posts von irgendwelchen Vorständen, die dann, man weiß genau, den hat er nicht selbst geschrieben oder sie. Ich glaube, das ist genau auch so ein Thema, warum folgen viele Menschen gewissen anderen Menschen, weil er genau weiß, das hat der oder die wirklich selbst geschrieben. Das sind ihre oder seine Gedanken. Und ich glaube, das ist auch das, was Menschen dort animiert, zu folgen, mitzumachen, sich einzubringen, zu liken, zu kommentieren. Und ich glaube, das somit kann jeder anfangen, über Liken und Kommentieren ist, glaube ich, der erste einfache Schritt, irgendwo mit reinzuschwimmen.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich bin ja auch teilweise in meiner Funktion dann so ein bisschen als Scout unterwegs, auf der Suche nach neuen interessanten Podcast-Gästen beispielsweise und schaue mir Präsentationen auf Konferenzen beispielsweise an. Und wenn ich da Leute sehe, die einfach viel zu zahlenlastig sind oder keine gute Story herum erzählen können, Und wo ich schon sehe, dass die Leute um mir rum hier schon das Interesse verlieren und anfangen zu texten, dann sehe ich schon, dieser Gast ist kein guter Podcast-Gast beispielsweise. Aber es ist auch eine Übungssache. Ich glaube, je mehr man es macht und desto mehr man dieses Feedback bekommt, das ist ein super Skill, den man sich erarbeiten muss. Es kommt nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, den Ratschlag, den Knut da gegeben hat, Sachverhalte und Dinge einfach zu formulieren, sodass sie auch theoretisch einem Nicht-Fachpublikum klar werden, nicht viele Zahlen benutzen, sondern tatsächlich eine Story drumherum erzählen, mit einem Story-Arch, also mit einer wirklich eine Story, die sich aufbaut, ist eine Fähigkeit, die dann aber auch wirklich heraussticht. Ne? Also die Leute, die das können, die fallen bei Konferenzen beispielsweise auch auf. Und das sind auch die, deren Podcasts am meisten gehört werden, die sich nicht in Details und Zahlen verlieren, sondern die Leute irgendwie mitnehmen können, auf ihre Seite ziehen können und eine Story cool erzählen können. Ist eine Übungssache. Das ist nur mein Blick auf die Sache nochmal. Noch irgendwelche abschließenden Ratschläge, die wir mitgeben wollen? Ich merke gerade, wir haben schon eine Stunde gesprochen. Viele Themen, die wir nicht behandeln konnten, die wir eigentlich auf dem Zettel hatten, die wir heute nicht besprechen konnten. Ich habe das Gefühl, als wenn wir nochmal eine zweite Folge nachschieben müssen, aber da war sicherlich einiges an interessanten, guten Ratschlägen dabei. Erik will noch den Sack zumachen mit einem interessanten Zitat, beziehungsweise einem aufmunternden Wort zum Schluss.
Also ich glaube, es war noch nie leichter, Menschen kennenzulernen, sich selbst zu Wissen zu vermitteln, an Wissen heranzukommen, leichter zu lernen. Ich glaube, vieles fängt mit dem ersten Schritt an. Bringt euch ein, zeigt euch, helft anderen Menschen, gönnt anderen Menschen auch. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die wir irgendwie alle verloren haben. Auch sich für andere zu freuen oder auch andere wirklich zu hofieren oder mal auf eine Bühne zu stellen. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die sehr abhanden gekommen ist. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, Logistik ist eine sexy Branche. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ganz viel links und rechts. Man muss einfach nur mal jemanden kontaktieren, vielleicht mal auf einem virtuellen Café. Auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat von Logistik, mal einfach kontaktieren und sagen, ich möchte da gerne mal mehr von erfahren, was ihr da so tut. Und dann auch festzustellen, es ist nichts für mich oder es ist was für mich. Und ich glaube, da werden viele doch überrascht sein, wie interessant das doch und divers das Ganze auch sein kann. Ich habe vorhin mich sehr viele neue Wörter gelernt. Ich habe also von Academics über Defluencing, über Juvaneva, also
finde ich gerade toll, die Folge der dein Spickzettel abholen. Hervorragend. Christoph, Erik, Knut, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für die tollen Tipps und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao. Sehr gerne. Tschüss.